Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Garden Academy Podcasts. Mein Name ist Lukas Macklee. Ich arbeite hier in der Garden Academy Rheinland-Pfalz und habe Ihnen heute das Thema Quarantäne-Schadenerreger mitgebracht. Dazu haben wir zwei ganz neue Gäste heute dabei, die das erste Mal unserem Podcast beiwohnen. Das ist zum einen Herr Dr. Frederik Polzin. Und dann will ich gleich mal starten, indem Herr Polzin einfach mal ein paar Worte zu sich sagt, damit die Leute ihn kennenlernen.
Ja, hallo, auch von mir. Wie gesagt, mein Name ist Frederik Polzin. Ich bin Fachgebietsleiter hier am DLR Rheinpfalz, Diagnose im Gartenbau. Und wir übernehmen jegliche Diagnose an gartenbaulichen Kulturen in Rheinland-Pfalz und kümmern uns ebenfalls um die Erhebung auf Quarantäne-Schadorganismen in den gartenbaulichen Kulturen und im öffentlichen Grün.
Aber nicht nur Herr Dr. Polzin ist heute dabei. Nein, heute habe ich sogar zwei Gäste. Und der zweite Gast ist Herr Marc Köhlinger. Guten Tag.
Guten Tag, Lukas. Auch von mir. Seid gegrüßt, Marc Köhlinger. Ich arbeite mit Herrn Dr. Polzin in der gartenbaulichen Diagnose hier in Rheinland-Pfalz. Also ich bin einerseits im Labor tätig und der zweite große Punkt ist, wie Herr Polzin eben auch schon sagte, das Monitoring. Also da sind wir im Außendienst quasi tätig und kontrollieren Betriebe, das öffentliche Grün und andere Orte, sage ich mal, auf diese soeben genannten Quarantäne-Schadorganismen.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, es macht es einfach einfacher, wenn wir heute mal beim Du bleiben, weil ich muss dazu sagen, die beiden Kollegen, wir haben auch sonst noch viel miteinander zu tun. Ich glaube, das macht das auch jetzt ein bisschen lockerer miteinander. Ja, also Frederik, warum sind wir denn eigentlich heute hier? Also Frederik ist Herr Dr. Polzin. Das ist ein Vorname, nur kurz zur Erklärung.
Ja, wieso wir heute hier sind? Weil wir möchten gerne über die Thematik Quarantäne-Schadorganismen sprechen, weil einerseits das sehr wichtig ist, grundsätzlich für die gartenbauliche Produktion und das öffentliche Grün in allen Ländern, natürlich hier bei uns dann entsprechend Rheinland-Pfalz auch. Und wir haben auch die gesetzliche ist gesetzlich vorgeschrieben von der EU, dass eben die Pflanzenschutzdienste auch über Quarantäne-Schadorganismen besonders nicht nur eben die Anbauer informieren, die Fachleute, sondern auch die allgemeine Bevölkerung. Und bei Quarantäne-Schadorganismen geht es eben darum, dass wir Schadorganismen haben, also Insekten, Pilze oder Bakterien, die Schäden an Pflanzen verursachen und eben dort starke Schäden verursachen können, die es bei uns noch nicht gibt. Und eben die invasiv sind und die auch gesetzlich geregelt sind. Das heißt, bei einem Auftreten würde es zu einer gewissen Konsequenz kommen. Mhm. Und es ist eben wichtig, dass darüber wir alle informiert sind. Und es hat sich auch in der Geschichte gezeigt in anderen Bundesländern, dass eben das sogenannte Citizen Science, dass eben Mitbürger auch helfen, um bestimmte Erreger oder etwas anderes zu finden und dass das wohl sehr gut auch funktioniert hat.
Ja, mal einfach jetzt ganz plump gefragt, diese Quarantäne-Schadenerreger, wo kommen die eigentlich her? Also die kommen ja nicht von heute auf morgen, sagen, okay, ich suche mir jetzt Deutschland raus und mach da mal Urlaub.
Ja, nee, das machen sie so grundsätzlich nicht. Wir haben ja, wenn wir über Quarantäne-Schadorganismen sprechen, ist das Wichtigste eigentlich der Status für die gesamte EU. Es gibt zwar manche Erreger, die treten schon in anderen Mitgliedstaaten auf, aber wir reden hier von Quarantäne-Schadorganismen für die EU. Und grundsätzlich können die überall herkommen. Wir haben natürlich aus Afrika, Südamerika, Nordamerika, Asien oder sogar aus Australien. Wichtig ist natürlich immer, dass wir überlegen müssen, wo ist die klimatische Lage ähnlich wie bei uns, sodass sie sich bei uns auch ansiedeln können. Der Mittelmeerraum ist natürlich sehr leicht zu besiedeln von Quarantäne-Schadorganismen oder generell Quarantäne-Schadorganismen. Und wenn die dann bei uns ja entsprechend aufschlagen, dass sie keine natürlichen Feinde haben, besonders bei Insekten und dadurch auch sehr großen Schaden verursachen können, da sie nicht natürlich reguliert werden, beispielsweise durch Fressfeinde.
Mhm. Ja, ich habe ja auch gleich mal so ein Beispiel auf dem Zettel stehen. Ich glaube, da habt ihr euch auch schon ganz intensiv mit beschäftigt. Der sogenannte ALB. Was versteckt denn sich hinter diesem Kürzel, in diesen drei Buchstaben?
Genau, also es ist nicht die Alb, sondern ist der asiatische Laubholzbockkäfer. Das ist Anoplophora glabripennis, das ist der wissenschaftliche Name. Und wie der Name auch schon sagt, der kommt aus dem asiatischen Raum, hauptsächlich auch aus China. Und er ist ein Laubholzbockkäfer, das Problem ist in dem Sinne, es ist ein Käfer, der ist so, naja, wie so 5 cm groß ungefähr als adultes Tier, ist eigentlich ein recht schöner, wie es auch heißt, Bockkäfer, das heißt, der hat lange Fühler, die sich so, naja, wie bei so einem Bock die Hörner biegen. Und der hat einen Lebenszyklus, der entsprechend lange dauert. Das heißt, er bleibt bis zu 3 Jahre im Holz. Das heißt, das adulte Tier legt Eier an einen Laubbaum und die Larven fressen dann in diesen Laubbäumen oder aber auch beispielsweise in totem Holz wie Paletten, können sich da verpuppen und werden dann oder wurden dann bereits nach Europa eingeschleppt. Und das Problem ist eben, dass der ein sehr großes Wildpflanzenspektrum hat, von Pappel, Eiche, Ahorn, Rosskastane. Das sind alles Wirtspflanzen und die kann der eben entsprechend so beschädigen, dass sie dann absterben. Und das wollen wir natürlich nicht, weil das ein riesiges Problem für uns auch darstellen würde.
Ja, nur mal kurz zu klären, du hast jetzt gerade vom adulten Tier gesprochen. Also das erwachsene, ausgewachsene, fertige Tier, das frisst am Baum.
Das frisst auch am Baum, macht aber eigentlich kaum relevante Schäden. Mhm. Das macht nur so ein bisschen Reifungsfraß, nennt man das. Das heißt, die schlüpfen, fressen dann so ein bisschen junge Rinde ab und dann paaren die sich und legen dann die Weibchen entsprechend Eier. Und da tritt dann das Problem auf. Wir haben dann über 3 Jahre Larvenfraß. Die sind aus wie so sehr große Engerlinge, sage ich mal ganz einfach gesprochen, die in Holz fressen und da eben Fraßgänge machen, die dann entsprechend die Pflanze beschädigen, zu Absterbeerscheinungen führen und deswegen eben auch sehr große Probleme darstellen, besonders für schöne alte Bäume, die wir ja gerne erhalten möchten.
Und was würdest du jetzt den Leuten raten, wenn sie so einen finden würden?
Genau, es ist erstmal wichtig, dass wir hier die Leute informieren wollen, die Bürger. Das Wichtigste wäre erstmal, ein Foto für sich zu machen und das dann online mit beispielsweise Seiten bei uns auf der Seite oder vom JKI zu vergleichen, damit nicht der Pflanzenschutzdienst bei einem Insekt sozusagen angerufen wird, das total anders aussieht. Erstmal das machen und dann am besten die entsprechenden Behörden, Pflanzenschutzdienst beispielsweise Rheinland-Pfalz oder wer auch immer das noch hört, von den jeweiligen Ländern zu informieren. Wenn man da entsprechend im Internet eine Suchmaschine eingibt, kommt es dann auch entsprechend raus.
Genau, also ich werde auch da hier wieder ein paar Infos dann unter den Podcast mit einbinden, wo Sie dann auch nochmal ein paar Links haben, wo Sie dann auch nochmal nachschauen können. Genau. Was ich jetzt aber auch schon öfters hatte, dass Leute angerufen haben, und das ist ja eigentlich auch so ein invasiver Schädling, das ist die marmorierte Baumwanze. Die findet man ja überall. Wie ist denn da jetzt die Situation? Weil ich habe gehört, oder beziehungsweise mir ist bekannt, dass man die eigentlich nicht melden muss. Aber eigentlich ist es doch auch was Invasives.
Ja, vollkommen korrekt. Die Halyomorpha halis, die marmorierte Baumwanze, ist ja auch aus Asien eingeschleppte Wanze, die tatsächlich auch große Schäden besonders an Früchten macht. Und die Situation ist aber die, dass diese Art nicht gesetzlich geregelt ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Häufig ist es so, dass wenn sie aufgekommen ist in einem Land, dass man merkt, sie ist nicht mehr kontrollierbar und deswegen wird dieser gesetzliche Status aufgehoben. Das heißt aber, sie ist nicht meldepflichtig und es macht auch nicht so den großen, also es macht auch keinen Sinn, die tatsächlich zu melden. Das heißt, das ist dann der Unterschied. Sie ist zwar invasiv, aber nicht gesetzlich geregelt und die Eindämmungswahrscheinlichkeit geht auch gegen null.
Ja. Also von daher, da muss man nochmal so ein bisschen die Unterscheidung machen, was man jetzt wirklich melden müsste oder was vielleicht jetzt schon sich so etabliert hat, dass eigentlich nicht mehr dementsprechend seinen Status als meldepflichtig verloren hat. Genau,
vollkommen korrekt.
Aber es gibt da jetzt noch was ganz Aktuelles. Das kam jetzt so in der letzten Zeit immer mal wieder auf und da haben wir auch immer mal wieder Anrufe bekommen, weil sich die Leute unsicher waren, ob es das vielleicht ist. Und wie der Name schon sagt, kommt das aus Japan, das ist der Japan-Käfer. Da hat Herr Marc Köhlinger sich ein bisschen mit beschäftigt und hat auch schon so ein paar Infoschriften erstellt. Marc, magst du da mal ein bisschen was dazu sagen, was sich hinter diesem Japan-Käfer verbirgt?
Natürlich, dafür sind wir ja da. Und Popilia japonica ist der wissenschaftliche Name vom Japan-Käfer. Und wie Lukas auch schon richtig gesagt hat, wie der Name schon sagt, kommt er aus Japan. Dort war er das erste Mal aufgetreten, im ostasiatischen Raum entsprechend. Wir haben aber mittlerweile auch einige Befallsgebiete oder Befallsländer in der EU. Wie Frederik das vorhin auch schon erwähnt hat, gibt es natürlich Quarantäne-Schaderreger, die hier noch nicht aufgetreten sind, aber es gibt natürlich auch Quarantäne-Schaderreger, die wir hier in der EU haben. Und vor denen gilt es natürlich auch, sage ich mal, dass die nicht nach Deutschland eingeschleppt werden. Der Japankäfer ist jetzt ein aktuelles Beispiel, weil im letzten Jahr, also genauer gesagt im Sommer, hatten wir eine Auftretensmeldung nahe der deutsch-schweizerischen Grenze bei Basel von einem Einzeltier. Und daraufhin haben wir als süddeutsche Bundesländer, sage ich mal, oder Pflanzenschutzdienste auch ein verstärktes Monitoring auf dieses Schadinsekt durchgeführt. Das heißt, es werden dann Pheromonfallen aufgestellt an entsprechenden Einlassstellen, wo der Käfer eingeschleppt werden könnte, um diesen eben früh zu detektieren, um dann auch noch entsprechende Maßnahmen durchzuführen, um eben diese Einschleppung zu verhindern.
Mhm. Ganz oft ist es auch so, dass wir dann Bilder bekommen und ja, es könnte der Japankäfer sein. Also man merkt auch, man kann ihn leicht verwechseln. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, die du so auf den Weg geben könntest, wo man den vielleicht erkennen könnte oder auf was man da achten könnte?
Genau, das liegt einmal daher oder darin, dass es ziemlich viele Verwechslungsmöglichkeiten gibt. Er gehört ja zu den Platthornkäfern und solche Käfer haben wir natürlich auch in Deutschland, heimische Arten. Man kennt dann vor allem den Mai- oder Juni-Käfer, der Rosenkäfer, mhm, wäre auch noch eine heimische Art, die öfter auftritt, wie der Name schon sagt, an Rosen. Und vor allem kann er auch mit dem heimischen Gartenlaubkäfer verwechselt werden. Mhm. Dem sieht er am ähnlichsten. Der Japankäfer selbst ist ungefähr 1 Zentimeter groß, hat ein Halsschild, was goldgrün schimmert und die Deckflügel wären dann braun. So sieht auch dieser Gartenlaubkäfer aus grundsätzlich, nur der Japankäfer hat eine Besonderheit und zwar hat er einmal seitlich gelegen 5 kleine weiße Haarbüschel und von denen hat er auch nochmal 2 am Hinterleib. Also das ist so mit das eindeutigste Merkmal, wo man ihn mit den anderen Käfernarten unterscheiden könnte.
Mhm. Und wenn man sich jetzt vielleicht trotzdem nicht so ganz sicher ist, gibt es vielleicht noch so einen Rückschluss vom Lebenszyklus, wann er denn auftritt? Oder ist das ziemlich gleich bei den einheimischen Arten?
Also das überschneidet sich natürlich zum Teil. Wir haben natürlich auch, glücklicherweise ist schwierig zu sagen, aber wir haben natürlich Erfahrungen aus Italien und aus der Schweiz, wo er bereits sich etabliert hat, mhm, zum Teil. Und da fängt die Flugzeit des Käfers meistens so Anfang Juni. Ende Mai, Anfang Juni kommt natürlich immer auf die Witterung in dem Jahr drauf an. Aber da beginnt die Flugzeit. Ab diesem Zeitpunkt fangen wir auch an oder haben schon unsere Fallen aufgestellt im Endeffekt, weil dieser Käfer natürlich auch über den Handel oder auch touristische Reiserouten nach Deutschland gelangen könnte. Und in der Zeit fangen wir an, nach ihm zu gucken. Also ich sag mal, wenn man jetzt einen Anfang Mai einen Käfer findet, ist es sehr unwahrscheinlich ein adultes Tier, ja, des Japankäfers. Und das wäre dann schon mal vom Zeitpunkt her, kann man ab Anfang Juni damit anfangen. Und natürlich, wenn man in den entsprechenden Gebieten, also Norditalien oder Südschweiz, im Tessin unterwegs ist und dann wieder nach Hause fährt, kann man natürlich auch mal sein Auto kontrollieren. Oh ja. Nicht, dass der irgendwie so als blinder Passagier dann mitreist und sich dann bei uns wohlfühlt und dort seine Familie gründet.
Ja. Aber ich denke, das wird fast unvermeidlich sein, dass über solche Wege dann immer mal mehr zu uns kommt. Ja, aber muss ich denn jetzt eigentlich Angst haben? Also jetzt mal so ganz plakativ gefragt, wie schaut denn das dann so mit Schäden aus, wenn er sich jetzt stark verbreitet?
Also Pupilia japonica ist schon ein Schadinsekt, was polyphag ist, nennen wir das. Nämlich es hat einen sehr hohen Wirtspflanzenkreis. Ja. Ja, er kann an sehr viele Kulturen gehen, da gehört Obst dazu, da gehört natürlich hier auch so wichtige Wein dazu, es gehören Zierpflanzen dazu, aber zum Beispiel die Engerlinge, das machen auch diese Platthornkäfer alle, die sehen auch ähnlich aus beispielsweise wie die Engerlinge vom Maikäfer. Diese Larven werden im Boden abgelegt und fressen dann auch an den Wurzeln, vor allem an Gräsern, das heißt auch solche Standorte wie Fußballplätze, Golfanlagen, Parks etc., wo gepflegte Rasenflächen sind, sind auch gefährdet irgendwo. Ja. Ja? Und natürlich kann er auch die Obstpflanze im heimischen Garten erreichen und dort Schäden an Blatt und Früchten machen. Aber ja, Angst ist halt so ein schwieriges Ding. Es hängen ja jetzt, ich sag mal, für den normalen Bürger, die normale Bürgerin, hängen da ja in der Regel keine Existenzen dran. Ja, wenn man dann aber in die Anbauerrichtung geht, die eben ihr Geld mit diesen Kulturen verdienen, hat man natürlich dort mehr Sorgen, dass er sich hier etablieren könnte.
Ja. Also, wie gesagt, ja, immer wieder ein Auge offen halten, aber die aktuelle Situation können wir ja eigentlich mal so zusammenfassen. Wir haben ja nur, es gibt nur ein paar Fundorte, aber momentan ist es eigentlich noch relativ ruhig, so wie ich das jetzt so rausgehört habe.
Genau, das waren Einzelfunde, es gibt hier noch keine Population. Natürlich versuchen wir eben, und deswegen sind natürlich auch immer Sie als Zuhörer gefragt, die auch mit offenen Augen und informiert durch den Garten, durch die Parks gehen. Und eventuell, wenn Sie eben ein solches Insekt sehen oder vermuten, es könnte sich um den Japankäfer halten, wie Herr Dr. Polzin eben auch schon gesagt hat, einfach ein Foto machen und bei den offiziellen Stellen melden und dann kümmern wir uns in dem Falle darum.
Genau, dazu werde ich auch nochmal einen Link unten mit reinstellen. Ja, also da schon mal vielen Dank, waren ganz viele Informationen, ganz viele Neuinformationen zu Quarantäne-Schaderregern, die, ich glaube, vielen noch nicht so bekannt waren, die auch mir teilweise noch nicht ganz so bekannt waren, was auch nochmal schön zu hören war. So als kleiner Ausblick jetzt zum Ende, weil man hört ja immer wieder mit Klimawandel, ja, da gibt es ja auch viele Verschiebungen. Was können wir da jetzt eigentlich für die nächsten Jahre erwarten? Also was ist so eure Prognose für die nächste Zeit?
Ja, die Prognose kann man aufstellen, denke ich mal, dass es eher mehr wird als weniger. Durch die hohen Temperaturen haben halt jetzt, wenn wir schon beim Beispiel Insekten sind, diese Tiere einfach ein viel höheres Ansiedlungspotenzial. Ja, die Winter sind nicht mehr so kalt, die können besser überwintern in unseren Breitengraden. Dadurch, auch durch die höheren Temperaturen, die ja dann mit dem Klimawandel einhergehen, können die sich auch teilweise schneller reproduzieren, vermehren sozusagen. Und man muss natürlich auch sagen, durch die Temperaturen, durch teilweise Wassermangel oder Knappheit, haben natürlich die Pflanzen auch mehr Stress sozusagen. Und wie wir ja alle wissen, Gesunderhaltung der Bäume, der Pflanzen ist das Wichtigste. Dann gehen auch weniger Schaderreger dran. Und so ist es natürlich dann auch, wenn die Bäume mehr gestresst sind, können solche Schaderreger diese auch besser befallen.
Also zusammengefasst, es bleibt weiterhin spannend und wir werden alle, glaube ich, die Augen offen halten, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute bei mir wart und ein ganz, ganz neues Thema mal mitgebracht habt, was, wie gesagt, sehr, sehr viele Informationen waren, aber falls noch irgendetwas offen ist, wenden Sie sich an uns. Sie können sich auch gerne nochmal an die beiden Sprecher, Herrn Dr. Polz und Herrn Marc Köhlinger, wenden. Links werde ich unten einstellen. Und dann würde ich sagen, für heute vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.